Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die SPD-Politikerin und Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Guten Tag, Frau Schwan.
Schönen guten Tag, Frau Schäfer.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Frau Schwan, Sie sind, glaube ich, mit einem sehr schönen Blick gerade aus dem Fenster gesegnet. Sie sind am Rande von Berlin und gucken ins Grüne, oder?
Ja, so ist es. Und deswegen muss ich sagen, einerseits ist das ein sehr privilegierter Ort und man kann nicht dauernd sich beschweren. Auf der anderen Seite, selbst dort ist diese Corona-Eindämmung nicht so ganz einfach. Und vor allen Dingen, glaube ich, muss sie sehr gut immer wieder begründet werden. Darauf kommt es mir sehr an.
Genau, begründet werden muss sie. Und heute hat wohl die Kanzlerin gesagt, es ist nach wie vor die Sorge virulent vor einer dritten Corona-Welle. Aber vorsichtige Schritte zu Öffnungen hin könnte es geben. Diese Öffnungsschritte müssten gekoppelt werden mit vermehrten Tests und dann klug eingeführt werden. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist meines Erachtens der richtige Weg. Er hätte nur sehr viel früher eingeschlagen werden können. Denn was vorgeworfen wird, ist ja nicht das Ernstnehmen der Gesundheitsgefahren. Das ist doch ganz klar. Das muss jede verantwortliche Person und jede verantwortliche Politikerin machen. Was vorgeworfen wird, ist das Untätige auf Sicht fahren und abwarten und nur reagieren über Einschränkungen, statt aktiv Strategien zu entwickeln, wie man auch seinerseits das beeinflussen kann, also die Gefahr einschränken kann. Und das jetzt mit solchen Mitteln zu tun und das auch schon viel früher getan zu haben, ist eigentlich der Wunsch.
Die Frage, die wir gleich besprechen werden, ist die, ob die Grundschullehrerinnen und die Erzieherinnen eher geimpft werden sollen als bisher geplant. Auch da wird uns sicherlich gleich die Frage beschäftigen, ob man diese Idee schon früher hätte formulieren und vielleicht auch umsetzen können. Heute Nachmittag will der Gesundheitsminister Jens Spahn sich mit den Länderkollegen und Kolleginnen treffen, um darüber zu sprechen, ob es eine höhere Priorisierung bei der Impfung von Grundschullehrerinnen und Kita-Erzieherinnen geben könnte, sollte. Denn es ist ja so, dass heute nach 2 Monaten Lockdown in weiteren 10 Bundesländern wieder Kindertagesstätten und Grundschulen geöffnet haben. Und das eben angesichts steigender Infektionszahlen. Frau Schwan, was sagen Sie? Sollte die Impfverordnung tatsächlich zugunsten der Grundschullehrer und Kita-Erzieher geändert werden?
Eine solche Einzelfrage kann man nicht nur punktuell beantworten, sondern muss sie in einem Kontext ziehen. Der Kontext ist, dass am Anfang der Pandemie nur die Frage Leben und Tod und Gesundheit im Mittelpunkt stand. Inzwischen kommen sehr viel mehr Gesichtspunkte zum Tragen. Und das heißt auch, dass zum Beispiel bei der Priorisierung von Impfen andere Gesichtspunkte zum Tragen kommen. Das ist doch ganz klar. Ich glaube, man hätte viel früher, auch in einer parlamentarischen Debatte, die unterschiedlichen Gesichtspunkte bringen müssen. Und ich glaube, jetzt bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, weil es ja auch viele Folgeschäden der geschlossenen Kindergärten und Schulen gibt. Das so hinzubekommen, vermutlich mit zusätzlichen Testen und so weiter, dass man das so gefahrlos wie möglich macht. Und ich glaube schon, dass es dabei auch wichtig ist, die Lehrerinnen und Lehrer und die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner da weiter zu schützen. Ich bin dafür.
Sollten also geschützt werden, sagen Sie. Wir hören mal den Gesundheitsminister. Er sagt, es muss eben genau beobachtet werden, was denn jetzt passiert, wenn eben diese Öffnung in den 10 weiteren Bundesländern stattfindet.
Der Beginn von Schule und Kita löst in jedem Bundesland Bewegungen, also in meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen, in Millionengröße aus. Es sind viele, viele Millionen Kinder jeden Tag dann auf dem Weg zur Schule, zur Kita. Lehrer, Erzieher, Eltern, die sie bringen, abholen. Das löst Mobilität aus, Schule und Kita, in sehr großem Umfang. Und deswegen ist es eben wichtig, dann auch miteinander zu schauen, wo stehen wir da nach einer Woche oder 10 Tagen. Was macht das mit dem Infektionsgeschehen?
Er klingt also vorsichtig. Ist er zu Recht so vorsichtig?
Na, vorsichtig ist richtig, aber es ist nicht richtig, nur einen Aspekt, nämlich die Mobilität zu betrachten, weil das wieder sehr eindimensional ist. Und vor allen Dingen verhindert das, wenn dann andere Ansprüche und Dringlichkeiten gar nicht mehr in den Blick kommen, aktiv neue Wege zu finden, etwas zu machen. Zum Beispiel die Testerei, die ist ja nur aufgrund heftiger gesellschaftlicher Debatten aufs Tapet gekommen. Die ist ja nicht von Seiten der Exekutive aufs Tapet gekommen. Und das macht es so betrüblich. Also ich glaube schon, dass viel mehr eigene Aktivität da sein muss, die entstehen würde, wenn man auch andere Gesichtspunkte einbezöge, also mehr in Alternativen dächte.
Also bei den Tests habe ich mich in der Tat auch gefragt, warum das nicht eher auch von der Politik gesehen wurde. Aber insgesamt zu sagen, viele Dinge hätten schon früher gesehen werden müssen, weiß ich nicht, ob man das so stehen lassen kann. Denn wie Sie es ja auch vorhin schon gesagt haben, ist das ja ein Geschehen, was sich ständig entwickelt. Und vielleicht muss man einfach so Schritt für Schritt vorgehen.
Ja, aber diese Einsicht in die Unsicherheit ist ja völlig klar. Das gilt sowohl für wissenschaftliche Experten als auch für die Gesellschaft. Worum es mir geht, ist etwas anders. Dass man die Aspekte, unter denen man das dann beurteilt, breiter schafft. Und dass man nicht nur ein oder zwei Epidemiologen, ganz egal welche, dahin nimmt, weil das dann nur der Aspekt Gesundheit, Mobilität ist und nicht andere, kurzfristige, verdeckte und andere Schäden. Ich meine, das ist eine Grundüberlegung in der Demokratie, dass die Diskussion von Alternativen dem Gemeinwohl dient. Das ist schwierig, das macht die Sache kompliziert, man muss gut begründen können, aber letztlich dient es dem Gemeinwohl. Und solange man nicht diesen Akzent und auch diesen Stimulus hat, dass da auch andere Positionen sind, die auch Berechtigung haben, solange man nur denkt, ja, solange man die Mobilität einschränkt, ist alles gut, ist das gefährlich, das rächt sich dann nach ein paar Wochen.
Also wenn ich Sie recht verstehe, sagen Sie, es braucht eben tatsächlich diese breite parlamentarische Debatte jetzt spätestens doch und vielleicht auch noch eine Debatte zwischen mehreren Virologen, Virologinnen?
Ja, natürlich. Ich meine, das liegt nicht nur daran, dass ich als Wissenschaftlerin selbstverständlich davon ausgehe, dass es unterschiedliche Positionen geben muss. Es gibt keine einzige wissenschaftliche Theorie und Empirie, die ohne Voraussetzungen wäre, ohne theoretische Annahmen wäre, die alle immer bestimmte Perspektiven und Wichtigkeiten ausdrücken. Das muss eine reife, moderne Gesellschaft lernen, verstehen und in dem dann sich ein Urteil bilden. Sonst kommt es eben einfach dicke hinterher. Und wenn Frau Merkel jetzt sagt in der CDU, dass sie sich überlegen soll, dass mit Hilfe von Testen sie das vereinfachen will. Ja, aber dieser Gedanke ist doch wirklich, der hätte längst vor Weihnachten geschehen müssen. Ich nehme ein anderes, wo nicht Frau Merkel da steht, dass Frau von der Leyen sagt, sie hätten sich zu sehr auf die Herstellung der Impfportionen konzentriert und zu wenig auf das, was danach gemacht wird. Also da fasse ich mich an den Kopf. Das ist wirklich selbst für eine Familienmutter nötig, dass ich überlege, was passiert denn 3 Monate später.
Die Berliner Amtsärzte haben sich wieder zu Wort gemeldet. Die begleiten das Pandemiegeschehen ja kritisch, haben sich mehrfach schon zu Wort gemeldet. Und jetzt fordern sie in einem gemeinsamen Papier, dass die Politik sich in ihrer Corona-Strategie nicht länger an der 7-Tage-Inzidenz orientieren soll. Das sei nämlich nicht zielführend. Eindämmungsmaßnahmen an Inzidenzen von 20 oder 30 oder 50 zu orientieren, so heißt es in einem Schreiben an die Berliner Senatskanzlei. Das zitiert heute der Tagesspiegel. Mein Gast ist weiterhin die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan und mein Kollege Max Kubal hat sich jetzt zugeschaltet und er hat sich das genau angeschaut, Max, was die Berliner Amtsärzte da sagen. Warum meinen die denn, dass diese Kopplung der Corona-Lockerungen an diese 7-Tage-Inzidenz nicht zielführend sei?
Ja, also diese 12 Amtsärzte sind der Ansicht, dass die Inzidenzen nicht das wirkliche Infektionsgeschehen abbilden. Die Inzidenzen seien, so zitiert es der Tagesspiegel aus diesem Schreiben, von Testkapazitäten und dem Testwillen der Menschen abhängig. Und wörtlich heißt es dann, dadurch kommt es zu Schwankungen, die nicht die infektiologische Lage widerspiegeln. Es sei nun mal ein großer Unterschied, ob Inzidenzen durch Clusterausbrüche oder durch breite Durchseuchung zustande kämen oder auch welche Altersgruppen infiziert seien, mache eben einen Unterschied, so die Ärzte.
Und was schlagen Sie stattdessen dann vor?
Sie wollen, dass die Maßnahmen nach den möglichen Konsequenzen einer Erkrankung ausgerichtet werden, also im Wesentlichen nach Altersgruppen, intensive Prävention für Alte und Vorerkrankte und gleichzeitig eine Abmilderung der Maßnahmen für andere Gruppen wie Schulkinder. Es soll also sowas wie ein Frühwarnsystem geben, gestaffelt nach Alterskohorten. Inzidenzen, die nach Alter ausgerichtet werden, bedeutet also, es gäbe mehr als diese eine Inzidenz für uns alle Menschen in einer Stadt oder Bürger eines Bundeslandes, sondern dann gibt es eben 4 oder 5 Inzidenzen gestaffelt nach Altersgruppen.
Frau Schwan, wenn wir das hören, klingt ein bisschen unübersichtlich, oder? Die Frage ist, wie man sich da orientieren kann.
Ja, das klingt unübersichtlich und das bringt aber zur Sprache, dass alles, was Durchschnittswerte beschreibt, weil in diese Inzidenzwerte über die ganze Bundesrepublik sind ja eben ganz hohe Inzidenzen und kleine zusammengefasst, noch nicht aussagekräftig ist. Ich kann nicht beurteilen, ob so ein Verfahren und vor allen Dingen, ob die Alterskategorie wirklich die entscheidende ist. Vorerkrankung ist schon was anderes, aber auch nicht leicht zu fassen. Was ich nachvollziehen könnte, aber das sehe ich in dem Vorschlag der Amtsärzte noch nicht, dass man genauer schaut bei den Inzidenzen, wo gibt es da sehr clustermäßige oder sehr konzentrierte Probleme oder Herde? Aber das tut meines Erachtens die Gesundheitspolitik auch schon. Und wo muss man deswegen da ganz besonders aufpassen? Also ich kann mich da nicht ins Detail hineinbegeben, nur eine sehr, sehr ausdifferenzierte Inzidenzsache, da bin ich sehr skeptisch, ob das klappen kann.
Aber man hat vielleicht den Eindruck, dass man jetzt einen Weg finden muss, um die Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erhalten, weil es ja eben viele gibt, die sagen, also es ärgert mich wirklich, wenn jetzt Bund und Länder immer dann, wenn die Zielmarke für Lockerungen in Reichweite ist, also die 50er-Inzidenz, dann wird gesagt, nein, wir brauchen aber eine 35er-Inzidenz oder eine 20er und dann sozusagen wird die Lockerung wieder in die Zukunft verschoben. Also dass das insofern ein Weg sein könnte, um Akzeptanz zu erhalten.
Also diesen Ärger verstehe ich total und das ist so, wie wenn man mit kleinen Kindern umgeht und sagt, ja, wir müssen auch nur eine halbe Stunde und dann macht man einen Trick und sagt, ja, jetzt dauert es noch eine weitere Stunde. Das ist nicht würdig. Man kann ja sagen, 50 hat doch nicht gestimmt und aus den und den Gründen, aber da muss man kausal Zusammenhang herstellen, zum Beispiel zwischen diesen neuen Varianten und so weiter und der niedrigen Zahl. Aber das fällt immer wieder in dieselbe Kategorie. Man behauptet etwas, man fordert etwas, ohne zu begründen. Und das sozusagen demoralisiert und entwürdigt auch die Menschen. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich. Also man muss es begründen. Ob man jetzt mit der Strategie der Amtsärzte damit etwas erreicht, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Wenn man begründet hätte, warum von 50 auf 35 runtergegangen wird, wenn man nicht nur gesagt hat, wegen der neuen Mutanten, das leuchtet ja niemandem ein. Also selbst wenn man versucht, sehr gutwillig zu denken. Wenn man es begründet hätte, wäre das gegangen. Aber ich habe mich selbst auch, muss ich sagen, blöd behandelt gefühlt, wenn es die ganze Zeit um die 50 Inzidenz geht und darum, dass dann die Krankenhäuser reagieren können und nun plötzlich waren es 35. Das ist wirklich ein Überrumpeln und ein für nicht Vollnehmen derer, um die es da geht. Aber nochmal, die Ausdifferenzierung der Inzidenzen weiß ich nicht. Wichtig, finde ich, ist vor allen Dingen die sehr genaue Prüfung, wo denn besondere Herde sind. Und wenn es keine Herde gibt, das gibt es ja auch, wir haben ja auch Situationen, wo man das gar nicht auf bestimmte Herde zurückführen kann, dann ist man da einfach erstmal ohne Aussage, das muss man zugeben.
Gibt es denn schon Reaktionen, Max Kubal, aus der Politik jetzt auf diesen Vorstoß der Berliner Amtsärzte?
Da habe ich erstaunlicherweise wenig gefunden. Zustimmung signalisiert etwa Christine Aschenberg-Dugnus, die ist gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Und ansonsten wenig, wie gesagt. Auf Twitter tobt natürlich wie üblich eine erbitterte Debatte. Daran sind auch einige Epidemiologen und Medizinstatistiker beteiligt. Und wenn ich das so zusammenfasse, dann ist es eher so, dass die Kritiker in der Überzahl sind und sagen, die Amtsärzte sollen mal erstmal das mit dem Testen und der Kontaktnachverfolgung auf die Reihe kriegen, bevor sie sich über Maßnahmen äußern.
Also in der Tat war ja diese Inzidenz von 50 eingeführt worden, weil man gesagt hat, das ist eine Zahl, mit der die Gesundheitsämter klarkommen können. Insofern ja, ist die Frage, ob die Gesundheitsämter überhaupt mit der 50 klarkommen können, Herr Kubal.
Also sicherlich wäre den Amtsärzten und den ihnen unterstellten Gesundheitsämtern deutlich besser geholfen, wenn sie das wieder hinkriegen würden mit der Kontaktnachverfolgung. Ob die nun bei 50 klappt oder nur bei 35 oder vielleicht sogar auch schon bei einer Inzidenz von 60, wie wir sie aktuell haben, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber es wäre schön, wenn vielleicht sozusagen die Kapazitäten da reingesteckt würden, dass dies mit der Kontaktnachverfolgung tatsächlich funktioniert. Denn das ist sicherlich ein gangbarer Weg, um weitere Ausbreitung zu verhindern.
Max Kubal, vielen Dank aus unserer Redaktion und danke auch bis hierher an Gesine Schwan. Heute Vormittag hat Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, ja schon verschiedene Gespräche in Sachen Corona geführt, unter anderem auch mit dem Generaldirektor der WHO, mit Herrn Tedros. Da ging es um internationale Zusammenarbeit bei der Pandemiebekämpfung. Und uns interessiert vor allem die Frage, wie man denn mit Impfstoffen Politik machen kann. In Serbien zum Beispiel ist man laut ZDF Morgenmagazin ziemlich genervt, dass man da von der EU alleine gelassen wird und spritzt daher die Impfstoffe aus China und aus Russland. Wir hören mal die Korrespondenten des ZDF, die dann Einblick geben. Das sind aus Serbien Britta Hilpert, aus Ägypten Uli Gack und aus Venezuela Christoph Röckerath.
In Serbiens Impfzentren ist Hochbetrieb. Es wird gespritzt im Akkord. Zu 80% ist es Sinopharm, der chinesische Impfstoff. Nach China kommt am meisten Impfstoff aus Russland, am wenigsten aber kommt aus der EU. Corona verändert auch die Bindungen auf dem Balkan.
Notfallkrankenhaus Ismailia. Januar, Beginn einer ägyptenweiten Impfkampagne. Zuerst sind Ärzte dran. Alle anderen des 100-Millionen-Volkes sollen später kommen. 50.000 Dosen, eine erste Lieferung des chinesischen Impfstoffes Sinovac, ist schon eingetroffen. 40 Millionen weitere sollen demnächst folgen. Von europäischen Vakzinen noch keine Spur.
Als eine der ersten erhält eine Krankenschwester ihre Covid-19-Impfung. Nun hat auch Venezuela offiziell mit dem Impfen begonnen. Kameras des venezolanischen und russischen Staatsfernsehens sind dabei, als die erste Lieferung des Sputnik-Impfstoffs aus Moskau eintrifft.
Ja, so also der Bericht hier aus Venezuela, Frau Schwan, das ist schon so. Man kann mit Impfstoffen Politik machen, oder?
Ja, natürlich. Und wer das nicht sieht und gesehen hat, ist naiv. Außerdem sind etwa die Politiken von China und auch von Russland gegenüber Südosteuropa ja doch gar nicht. Die haben ja jetzt nicht angefangen. Da gibt es doch jahrelang schon eine solche Politik überall, wo die EU gleichsam sich zurückzieht oder auch eine Gesellschaft nicht gut behandelt, kommen die sofort nach. Ich gebe ein ganz anderes Beispiel. Als Griechenland 2015 wirklich in die Knie gezwungen worden ist von der Europäischen Union, und ich betone nochmal, ich habe es damals schon gesagt, ökonomisch völlig unsinnig, ungerechtfertigt. Zum Beispiel hat die EU die griechische Regierung gezwungen, ihren Hafen, nicht nur einen Teil, sondern der schon verkauft hat, weiter zu verkaufen an die Chinesen. Das haben wir als EU erzwungen und damit haben die Chinesen in ihrer Seidenstraße einen wunderbaren Hafen in Griechenland und in Europa bekommen. Also diese Kurzsichtigkeit ist enorm. Mhm. Und das ist in der Geopolitik, macht man gar nicht in erster Linie mit Waffen, sondern mit solchen Sachen. Das werden sich diese Gesellschaften sehr genau merken, woher der Impfstoff kam.
Und also in Serbien zum Beispiel ist es schon so, dass ja auch aus der EU Impfstoff dort ankommt von BioNTech und Pfizer, aber eben viel mehr aus Russland und aus China. Was denken Sie, wäre die EU in der Pflicht, dann einfach hier sehr viel mehr Impfstoff zu liefern oder was genau müsste die Reaktion sein?
Na, in der jetzigen Situation wird das wahrscheinlich ganz schwierig sein, weil sowieso überall der Impfstoff fehlt.
Ja, eben.
Aber da hätte man, das ist wie immer in so einer Politik, da muss man viel früher agieren und viel, viel weitsichtiger agieren. Und das ist eben mein genereller Vorwurf. Wenn nicht weitsichtig auch geopolitisch agiert wird und wenn Geopolitik nur unter dem Aspekt Handel und Militär gesehen wird, dann ist man einfach zu eindimensional. Das hätte man viel früher wissen können und auch müssen. Ich bin sehr traurig darüber, dass da jetzt nun hatte Serbien immer gute Beziehungen zu Russland, muss man ganz klar sagen, vielleicht nicht so viel zu China, aber zu Russland. Und die haben das seit Jahren strategisch gemacht. Und dass da die EU nicht viel früher das gesehen hat, sich zumindest gekümmert hat, sondern einfach festgestellt hat, also jedenfalls nach außen so, ich weiß nicht, was intern da vorgegangen ist in der Kommission. Naja, das haben wir eben nicht und außerdem sind die Deutschen und die Franzosen, die sind so kräftig, die müssen erstmal voran. Das ist alles nicht weitsichtig genug. Es geht aber in eine Linie der Unweitsichtigkeit sozusagen oder der Kurzsichtigkeit der Europäischen Kommission und der Union, vor allem des Ministerrats.
Aber wenn man jetzt sagt, es ist nicht weitsichtig genug geplant worden, dann muss man sagen, jetzt sind wir aber in der Gegenwart und die Situation ist, wie sie ist. Jetzt wird zum Beispiel der EU aus Russland wiederum Impfstoff angeboten, also auch den Europäern. Die Russen sagen ja, in Russland sind schon mehr als 1,5 Millionen Menschen mit Sputnik, also dem russischen Impfstoff, geimpft worden. Und eben die Russen bieten an, den Impfstoff auch in die EU zu liefern. Sollte die EU das annehmen?
Die EU hat das ja längst jetzt gesagt. Bisher war das Argument, wir können diesen russischen Impfstoff nicht nehmen, weil er nicht wirklich geprüft ist. Dann kam diese Nature-wissenschaftliche Verlautbarung, die zeigt, dass sie doch sehr geprüft sind. Ich glaube, das muss man schon nach den Regeln der Prüfung und der Verlässlichkeit machen, nicht einfach so. Aber man soll auch nicht aus Ärger darüber, den ich übrigens teile, wie unmöglich sich Putin gegenüber Nawalny verhält, jetzt diese Dinge sozusagen abblocken. Ich glaube, da muss man sehr nüchtern sein und so die verschiedenen Impfstoffe annehmen und sogar auch konzidieren, dass da was ist. Allerdings kann man auch rückfragen, welche Russen deswegen zurückstehen müssen. Das ist ja nicht so, dass die Überfülle in Russland herrscht.
Gesine Schwan ist hier zu Gast, die für das Bundespräsidentenamt kandidiert hat, auch für den SPD-Vorsitz. Und die jetzt ein neues Buch vorgelegt hat. Am 27. Januar ist es rausgekommen und das heißt Politik trotz Globalisierung. Und darin fragt sie, wie kann die Demokratie auch in Zukunft gelingen? Wie können wir sie stärken? Frau Schwan, warum erlebt denn aus Ihrer Sicht die repräsentative Demokratie im Moment eine tiefe Krise?
Sie hat natürlich viele Gründe, aber ein Grund ist, dass viele Menschen subjektiv den Eindruck haben, die Regierungen finden keine Lösungen für die Aufgaben. Sie finden auch, viele Bürgerinnen und Bürger, dass sie nicht genügend teilhaben können, dass sie nicht genügend mitmachen können. Sie finden, dass vieles ungerecht läuft. Und sie merken auch, dass zum Beispiel große transnationale Unternehmen, wir sehen das jetzt im Streit mit Australien, mit der Plattform, dass da große Unternehmen oft die einzelnen Staaten überfordern und die sich da nicht mehr gegen wehren können. Also es sind sehr viele Gründe. Es liegt auch nicht alles nur an der repräsentativen Demokratie, aber man muss das ernst nehmen.
Mhm. Und jetzt gucken Sie sozusagen ins Inland und Sie gucken auf die globale Vernetzung. Wenn wir mal im Inland bleiben, dann sagen Sie, die Demokratie kann gestärkt werden durch neue Institutionen, in denen kontrovers Dialog geführt wird. Konkret zum Beispiel auf kommunaler Ebene, in sogenannten Entwicklungsbeiräten, die Sie gerne einrichten möchten. Die Frage ist aber, noch mehr Institutionen, kann das wirklich der Weg sein?
Ja, ich glaube schon, denn das sind nicht bürokratische Institutionen, sondern das sind Orte und Wege, wo Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, die Anliegen, die sie haben für die Entwicklung ihres Lebensalltags zur Sprache zu bringen, aber so, dass sie nicht einfach sich beschweren, sondern dass sie untereinander auch merken, dass sie sehr unterschiedliche Anliegen haben und Positionen haben und dass man die miteinander vereinbaren muss, auch mit den finanziellen Möglichkeiten. Das ist der Inbegriff von Politik. Und es ist eine Plattform, die nicht das Entscheidungssystem der Kommunen ändert, aber erweitert um die beiden großen Akteursgruppen, die wichtig sind. Nämlich das eine, das sind die organisierte Zivilgesellschaft, all die neuen Bürgerinitiativen, aber auch Caritas und so weiter. Und auf der anderen Seite die Unternehmen, die ein wichtiger Bestandteil sind und der Kommunen. Und der Unterschied ist, dass es jetzt da nicht um einzelnes Lobbying geht, sondern dass die Gewählten in einer Kommune mit denen, die nicht gewählt sind, dass die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen sich zusammensetzen und sagen, wie kann unsere Kommune in den nächsten 5 bis 10 Jahren gedeihen? Was brauchen wir an Arbeitsplätzen? Was haben wir als Finanzen? Wie können wir uns gegenseitig sozial helfen? Welche Kultur brauchen wir und so weiter? Und es geht darum, die verschiedenen Themen zur Debatte zu bringen und auch die verschiedenen Interessen und nicht immer nur einzelnes Lobbying zu machen.
Aber es geht schon um konkrete Themen. Also wenn ich mir eine Kommune vorstelle, dann geht es eben zum Beispiel um die Verkehrsinfrastruktur und um die Frage, ob da eine Ampel und ein Fußgängerüberweg sein soll oder nicht. Also so diese Dinge?
Ja, ja. Nur wenn man sich dann zusammensetzt und merkt, also wir wollen jetzt hier eine Ampel haben, dann kommt ganz sicher von irgendeiner Seite her, aber die stört in dem und dem Zusammenhang. Das heißt, jedes konkrete Thema löst, wenn es nicht ein ganz einfaches bürokratisches ist, jedes konkrete Thema löst Fragen von anderer Seite aus. Das sind ja nie einfach Sachen, die die Administration für sich machen kann. Und vom Konkreten muss in die größeren Zusammenhänge gegangen werden und wieder zurück zum Konkreten. Also man darf nicht in einfach abstrakte Zusammenhänge gehen, aber man muss immer sehen, dass jedes konkrete Anliegen, Mitbestimmung bei Wohnungsbau oder Einrichtung von neuer Kita oder Mobilitätssysteme, überall gibt es Zusammenhänge. Sie können auch keine Wohnungsplanung ohne Mobilitätssysteme machen.
Also Politik, Zivilgesellschaft und Unternehmen sollen zusammenarbeiten, eben auf dieser kommunalen Ebene. Aber wenn ich Sie recht verstehe im Buch, dann sagen Sie auch auf der globalen Ebene müssten eben transnationale Regierungen, Unternehmen und die zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten und gemeinsame Standards festlegen, an die man sich dann freiwillig hält. Wenn man das so liest, denkt man, ja, wäre schön, aber ist das realistisch?
Das ist immer die Frage, was realistisch ist. Aber die Idee, dass man eine Weltregierung erzwingen kann oder so eine Zusammenarbeit, die ist auch naiv. Und ich glaube, wir haben Fortschritte im Transnationalen gehabt, zum Beispiel im Regime Natural Resources oder bei der Fischerei und so. Da haben wir allmählich die Erfahrung gemacht, dass wenn wir die zusammenbringen, wir müssen es jetzt zum Beispiel auch für die Textilindustrie schaffen, dann können wir langsam eine Besserung der Maßstäbe finden. Das kann man nicht verordnen. Auch Deutschland kann nicht verordnen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Lieferkette im Textilsektor angucken, dass das in Myanmar so und so läuft. Das ist einfach naiv. Aber wir können Schritt für Schritt, indem wir einerseits die Regierung zusammenführen, aber auch Gewerkschaften weltweit, auch NGOs in Myanmar, in Vietnam oder in Bangladesch, indem wir da Standards gemeinsam erarbeiten, an die wir uns gewöhnen. Das ist kein kleiner Prozess, aber erzwingen können sie global gar nichts.
Aber der Buchkritiker, der Rezensent im Deutschlandfunk hat Ihnen einen trotzigen Optimismus bescheinigt. Würden Sie sich so sehen?
Ja, das finde ich sehr schön, da habe ich Spaß dran. Denn natürlich, wenn ich einfach einen Optimismus hätte, dann würde ich ja nicht das Problem sehen und die Hürden sehen. Ich sehe ja die Widerstände, ich sehe ja die Schwierigkeiten. Aber wenn man da sagt, na, die sind so groß, dann gehe ich lieber Blümchen pflücken, das ist nicht meine Methode. Ich glaube, man muss geradezu trotzig sein, aber konstruktiv trotzig. Das ist übrigens interessant. Dieser Begriff Trotz ist ja gegenwärtig bei uns neu in Mode und vielfach ist er sehr dicht bei Wut. Ja, ich habe keinen wütenden Trotz, sondern einen konstruktiven Trotz. Wir müssen trotzdem weitermachen.
Und Sie sagen, ich mache hier sozusagen das Angebot zur Diskussion. Wir brauchen eine zivilgesellschaftliche Erneuerung. Und in Frankreich sagt eigentlich auch Bruno Latour, der Wissenschaftsphilosoph, dass wir diese zivilgesellschaftliche Erneuerung brauchen. Sein neues Buch heißt Où suis-je, also Wo bin ich? Und im Untertitel Lektionen aus dem Lockdown für die Erdbewohner. Die Franzosen haben ja einen sehr, sehr strengen Lockdown erlebt und die sagen eigentlich, so richtig können wir nicht mehr zurück uns denken in eine Zeit vor Corona. Und einer der wichtigen Punkte, den wir gelernt haben, ist, dass wir an dem Ort, an dem wir sind, letztendlich bleiben müssen auf eine Zeit. Wir sind ortsgebundene Wesen. Wir können nicht mehr so viel in der Welt rumreisen und wir wissen auch nicht, ob das je wieder so sein wird. Frau Schwan, sowas zu sagen, denken Sie, ist es wichtig, sich in Gedanken zu machen darüber, ob man vielleicht tatsächlich ein ortsgebundenes Wesen ist und bleibt?
Also das ist immer gut, weil man ja mit neuen Perspektiven auch auf neue Wege kommt und auch neue Lösungen findet. Und daran zu erinnern, dass wir ortsgebunden sind und dass in vielerlei Hinsicht, dass wir aus diesem Ort kommen, dass wir dazu besondere Beziehungen haben, dass wir auch besondere Verantwortung haben für den Ort, dass wir den auch nicht einfach beiseite lassen können in einer Verständnis von Globalisierung, wo man für nichts Verantwortung übernimmt. Das ist ganz bestimmt wichtig. Ich bin skeptisch, ob das heißt, dass die ganze Menschheitsgeschichte, die immer darauf aus war, den Ort zu verlassen, also nicht einfach an einem Ort zu bleiben, ob das damit plötzlich abgebrochen ist. Das glaube ich eher nicht, aber wahrscheinlich modifiziert. Man wird nicht mehr besinnungslos überall übers Wochenende hinfliegen. Man wird sich das schon überlegen. Das sind ja auch, wenn man so will, geistige Moden. Man schämt sich jetzt. Vor 10 Jahren hätte man sich ja nicht dafür geschämt, sondern damit geprahlt, dass man vorige Woche in Barcelona war und übermorgen in Stockholm und so weiter. Das ist ja jetzt anders. Also da wird es Modifikationen geben, aber ich denke, Menschen werden immer auch über die Grenzen ihres Ortes hinaus wollen. Ich glaube auch, das ist wichtig.
Aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob in einer Zeit, wo man gezwungenermaßen ortsgebundener lebt, eben genau das, was Sie vorhin gefordert haben, nämlich dass Politik, Zivilgesellschaft und Unternehmen sich zusammentun, dass das dann mehr Chance hat, weil man sozusagen wirklich sein unmittelbares Umfeld mitgestalten will, weil man da eine große Motivation innerlich hat, zu sagen, das ist mein Lebensumfeld, ich bin hier und ich bin nicht jedes Wochenende woanders. Insofern habe ich ein Interesse daran, dass es hier sich gut leben lässt.
Ja, genau. Es ist der Übergang von einem rein privaten, individualistischen Leben hin zu einem gemeinsamen Leben mit anderen, der durch die Ortsgebundenheit natürlich angeregt und gefördert wird und erzwungen wird. Ich gehe sogar so weit, bei vielen Menschen ist ja der Begriff Heimat so einerseits sehr gesucht, andererseits verpönt, hat ja auch sehr verschiedene Bedeutungen. Manche nennen Heimat das, wohin wir gehören und die anderen gehören raus, die dazukommen neu. Hatte man übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg auch schon mit mit den sogenannten Vertriebenen. Andere sagen, nein, Heimat brauchen wir und alle miteinander. Und ich behaupte, auch durchaus unter dem Aspekt dieser neuen Ortsgebundenheit, dass in dem Maße, wie wir uns wieder um den Ort kümmern, das kann auch die Schule im Ort sein, aber der Ort auch im Weiteren oder auch eine Vernetzung von Orten, ja, von Nachbargemeinden und sowas, in dem Maße, wie wir uns darum kümmern, wie wir da schauen, nicht nur, wie wir am besten durchkommen, sondern wie man für alle gute Wege und Lösungen findet, wird man da ein Teil dieses Orts und damit beheimatet. Ich glaube, wir unterschätzen, dass Menschen natürlich haben sie egoistische und miese Seiten, aber sie haben auch sehr viele positive Seiten und die muss man auch zum Tragen kommen lassen. Also mir ist das wirklich sehr wichtig. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Julie C. über ihr Buch Unterleuten. In diesem Unterleuten hier in Brandenburg, wo nachher alles kaputt geht, gab es und gibt es keinen Ort, wo die Menschen ihre gemeinsame Zukunft besprechen können. Und also zerbrechen sie an den Windmühlen, die da eingerichtet werden sollen. Mhm. Das muss man verhindern. Wir brauchen einen Ort, der auch organisiert ist, der auch unterstützt wird finanziell. Auch das Parlament kostet Geld. Der gut moderiert wird. Das darf nicht einfach nur so hingeschleudert werden, das muss gut durchdacht sein. Aber wir brauchen solche Orte der Begegnung und des Austausches. Wir erleben das übrigens auch im Geschäft. Wenn wir werden das noch sehen, wenn wir diese Homeoffices rundum machen und nicht mehr miteinander zusammenkommen in der Teeküche oder sonst wo, dann wird es uns sehr an Kreativität mangeln.
Ja, interessant ist, dass die französische Staatssekretärin für die sogenannte ökologische Wende, den Bruno Latour schon beauftragt hat, ein Netzwerk von sogenannten Denkateliers aufzubauen, wo die Staatsbürger eben über sich selbst und ihren unmittelbaren Lebensraum nachdenken. Ist ja sowas Ähnliches wie das, was Sie in Ihrem Buch gefordert haben. Und dann kann es eben gehen über Gedanken zur lokalen Produktion, zum Schutz der öffentlichen Dienste, Begrenzung des Wachstums, Begrenzung des Strebens nach Rentabilität. Also diese Dinge werden da diskutiert. Interessant ist, weiß nicht, ob Sie das auch so sehen, dass er diese Metapher des Atmens ganz wichtig findet und eben sagt, was wir erleben, die Pandemie sei eine Generalprobe für eine tiefgreifende planetare Wende und dass eben dieses Hauptsymptom, die Atemnot ist, sei sozusagen nicht von ungefähr.
Ja, ich finde, das ist eine sehr intelligente Aufnahme des Bilds, auch I can't breathe. Also das und Covid hat ja eben auch das Atmen sehr verstört. Und wir merken, immer wenn was wegfällt, wie nötig, wie sehr wir darauf angewiesen sind. Wenn Gesundheit wegfällt, ist plötzlich Gesundheit ganz wichtig und so weiter. Das ist völlig richtig und das finde ich auch sehr wichtig. Und um zurückzukommen auf die Idee der französischen Ministerin, das finde ich auch sehr wichtig, dass man sich eben Gedanken macht, nicht nur über ein Ziel, das man jetzt durchpusht, sondern über die Zusammenhänge von Zielen. Ich möchte gerne einen Schritt weitergehen und dadurch, dass die gewählten Legitimierten mit denen, die dazukommen für bestimmte Zeiten, gemeinsam beraten, etwas gemeinsam erarbeiten, dass man denn dieses Hindernis wegräumt, was wir bisher haben, dass entweder die Gewählten nicht genügend angereichert werden, sozusagen auch in den Gesichtspunkten, durch andere Aspekte oder umgekehrt die Bürger frustriert sind, dass das, was sie sich ausgedacht haben, nicht durchgesetzt wird oder nicht umgesetzt wird. Und wenn wir das gemeinsam machen können, wenn wir da gemeinsam dazu etwas erarbeiten, das merken wir auch in Schulklassen oder sonst wo, wenn wir gemeinsam ein Projekt haben, dann verbindet das. Und ich glaube, diese Verbindung und auch die Stimulierung, die entsteht durch gemeinsame konstruktive Projekte, die kann einen großen Schwung bringen. Und wir haben es, wie gesagt, in einzelnen Bereichen auch ein Punkt konkret ist, dass den Gemeinden nicht nur die Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden muss für diese politische Teilhabe, sondern auch eine Art Basisfinanzierung, damit sie sagen, wissen können, sie müssen nicht komplizierte Anträge stellen, die dann in irgendeiner höher gelagerten Ebene beschieden werden, sondern sie haben ein gewisses Polster, mit dem sie jetzt gemeinsam entscheiden können, wie sie es machen, was sie machen, ob sie die Radwege oder sonst was bringen. In Görlitz hat man das seit einiger Zeit ausprobiert und es wirkt sehr gut.
Gesine Schwan war zugeschaltet, ist gerade noch zugeschaltet, setzt sich nämlich jetzt in Zug, wie sie mir gerade erzählt hat, und fährt nach Düsseldorf. Frau Schwan, Sie sind unterwegs, um nochmal über Ihr Buch zu sprechen.
Ja, weil ich missionarisch zugunsten dieser Kommunenteilhabe und der Politik darin unterwegs bin. Ich glaube, das würde sehr viel positive Dynamik auslösen. Und man muss nicht immer nur die anderen als Gefahr in der Pandemie sehen. Man kann die anderen auch als wunderbare Bereicherung und Ergänzung bei so einer politischen Teilhabe in der Kommune sehen.
Das kann man. Vielen Dank, dass Sie für die Partizipation gestritten haben hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur heute.